Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Autor, für den die Form das Entscheidende ist. Peter Handke wird 80. Und zum ersten Mal wird eines der Notizbücher des Literaturnobelpreisträgers im Original veröffentlicht. Außerdem geht es um den Erzählbuchverlag, in dem Maike Rötzer Werke der Weltliteratur nacherzählt. Und wir öffnen heute am Nikolaustag das 6. Türchen unseres Adventskalenders. Im Studio ist Nora Karches. Heute, am 6. Dezember, feiert Peter Handke, der Literaturnobelpreisträger von 2019 und eine politisch kontroverse Figur, seinen 80. Geburtstag. Und der Surkamp Verlag hat das zum Anlass genommen, erstmals eines der vielen Notizbücher Peter Handkes im Original zu veröffentlichen. Es handelt sich um ein Notizbuch, das Peter Handke von April bis August 1978 geführt hat. Zu einer Zeit, in der er eine große Schaffenskrise durchlebte. Die Bestseller der Anfangsjahre, etwa Die Angst des Tormanns beim Elfmeter, liegen hinter ihm. 10 Jahre zuvor, im Jahr 1968, war Peter Handke der Shootingstar des Literaturbetriebs und zu Gast im Deutschlandfunk. In unserem Programm hat er damals das Gedicht Die Reizwörter vorgetragen, das im Folgejahr in seinem ersten Gedichtband Die Innenwelt der Außenwelt der Innenwelt erschienen ist. Damals sprach Peter Handke über die Reizwörter mit dem Deutschlandfunkredakteur Wolfgang Pient.
Nun ist es aber auch bei diesen Gedichten, die also nach diesen grammatikalischen Modellen vorgehen, für mein Gefühl so, dass das ja nun keineswegs beim Sprachspiel bleibt.
Mir persönlich gehen also Sprachspiele fürchterlich auf die Nerven. Ich kann das nicht mehr ertragen. Es ist vielleicht nötig, dass ein Autor einmal durch dieses Stadium durchgeht, des Sprachspieles, zu sehen, was möglich ist mit der Sprache, wie man die manipulieren kann und wie man da neue Möglichkeiten herausfinden kann, wie man die Dinge durch die Sprache drehen kann. Nicht so wie ein Verbrecher ein Ding dreht, kann man mit der Sprache die Dinge drehen. Aber ich hatte da nie die Absicht, nur mit der Sprache zu spielen, sondern ich hatte immer die Absicht, mein Bewusstsein, meine eigene Welt darstellbar zu machen, die Sprache gefügig zu machen für meine Situation.
Peter Handkes Notizbuch Die Zeit und die Räume von 1978 war Grundlage seiner Arbeit an der Erzählung Langsame Heimkehr. Helmut Böttiger stellt Die Zeit und die Räume vor.
Man wusste schon längst, dass Peter Handke immer ein kleines Notizbuch mit sich herumträgt, in dem er die verschiedensten Eindrücke unmittelbar festhält. Dies bildet den Kern seiner Schreibexistenz und deshalb ist es von hohem dokumentarischen Wert, wenn jetzt zum ersten Mal eines dieser zahlreichen Notizbücher vollständig veröffentlicht wird, zum Teil auch in Faksimiles. Naturgemäß bilden diese Bändchen keine in sich geschlossene Einheit, Anfang und Ende verdanken sich dem reinen Zufall. Wenn eine seiner Klatten gefüllt ist, schreibt Handke einfach in der nächsten weiter. Der Zeitraum für diese exemplarische Veröffentlichung ist aber natürlich sorgsam ausgewählt. Es geht um die Zeit zwischen dem 24. April und dem 26. August 1978 und betrifft damit die Phase einer grundlegenden Neuorientierung von Handkes Schreiben. Er befand sich in einer großen Schaffenskrise, nachdem seine Pop- und Provokationsphase sich offenkundig erschöpft hatte. Spuren dieser Notizen lassen sich später in verschiedenen Texten Handkes nachweisen, so natürlich in den literarisch verdichteten Journalen, aber auch in größeren Prosawerken, vor allem der Langsamen Heimkehr und in dem viel später erschienenen Buch Die Wiederholung. Im Ursprungszustand des Notierens aber, den man hier vorfindet, stehen die verschiedensten Partikel und Augenblickseingaben noch unverbunden nebeneinander. Wenn man einzelne Sätze herauslöst, kann man nachträglich thematische Fäden aufzeigen.
Karst, wie der Entwurf des Endgesichts der Erde. In der Entfernung glaubt er, die fremde Sprache doch immer als die eigene, sogar den eigenen Dialekt zu hören.
Peter Handke führt tatsächlich eine schreibende Existenz. Das Schreiben ist bei ihm ein organischer Vorgang. Vor allem im Freien ist es unabdingbar, auf Wiesen, auf Bänken, im Schatten der Bäume. Und Handke notiert dabei genau das, was er im jeweiligen Moment wahrnimmt und empfindet. Er notiert aber auch daheim am Schreibtisch, wenn ihm beim Lesen etwas auffällt, das er für sich gebrauchen und aus den eigenen Texten zitieren und umwandeln kann. Das Notieren ist in erster Linie eine Schule der Wahrnehmung. Als Ausgangspunkt dient meistens etwas Sinnliches. Oft steht nur ein Satz da, manchmal sogar nur ein Halbsatz oder ein einzelnes Wort.
Verrücktes Bild der Fernsehantennen vor dem dunklen Gewitterhimmel. Sie bilden tatsächlich ein eigenes Bild im Bild. Sonnenschein auf den Sitzen des leer vorbeifahrenden Zuges.
Für das Bergaufgehen hat Hanke einmal ein für ihn typisches Verb gefunden. Er sagt dazu, es formt. Die Form ist für diesen Autor das Entscheidende. Und zwar die Form, die seine Gedanken und Schreibbewegungen jeweils annehmen. So verstanden bildet die Form in Hankes Sinn das Gegenteil abstrakter Begriffe. Diese Opposition ist für den hier Schreibenden grundlegend. Er versucht, in allen Sinneseindrücken etwas Gemeinsames zu erkennen, ohne es theoretisch erstarren zu lassen. Hanke bemüht sich durch vielfältige Annäherungen darüber klar zu werden, wonach er beim Schreiben eigentlich sucht.
Selbst im Traum die ganze Nacht hindurch die Form zu finden versuchen. Ruhig zog er Gestalt und Form der Dinge in sich nach.
Selbst im Kleinen und Beiläufigen schwingt bei Hanke aber manchmal auch eine Überreizung mit, eine Hypersensibilität, eine fiebernde Erregung. Hanke befindet sich in den verschiedensten Aggregatzuständen, immer herrscht auch Spannung. So wird die Emotion des Zorns bei diesem Autor durchaus positiv besetzt. Er ist alles andere als ein zarter Poet.
Der Erdboden war ihm wieder einmal zu friedlich, zu ruhig, zu unbewegt. Erwartung der Explosion. Manchmal waren die Menschen ganz einfach nichts, unsinnig, ein Zeug vor ihm, mit ihm.
Als Hanke Mitte der 70er Jahre diese Art von Notizbüchern zu schreiben begann, war das Zeichen einer Krise. In dieser Zeit war bei ihm etwas zu seinem Ende gekommen. Er hatte mit sprachkritischen Collagentexten begonnen, aber dann mit ungemein suggestiven kleinen Alltags- und Verlorenheitserzählungen offenkundig den Nerv der Zeit getroffen. Sie waren in rascher Folge erschienen, von der Angst des Tormanns beim Elfmeter bis zur linkshändigen Frau, und wurden unvorstellbare Bestseller-Erfolge. Plötzlich aber brach das ab. Der Entschluss, sich jetzt in Notizbüchern auf das konkret Wahrnehmbare, die kleinsten Dinge, Beobachtungen in der Natur und auf konkrete Zitate aus seinen Lektüren zu begrenzen, die im Übrigen auffallend häufig bei Homer zu finden sind, er bedeutete eine ganz andere Weichenstellung in Hankes Ästhetik. Viele von den Notizen des jetzt edierten Bandes beziehen sich direkt auf die Figur des Geologen Sorger im Roman »Langsame Heimkehr«, mit dem Hanke 1979 geradezu eine Kehre seines bisherigen Schreibens vollzog. Es geht dabei ganz konkret um Zeit und Raum und um ihre Auflösung in der Literatur. Der Autor verließ den Pop und suchte das klassisch-epische, das Zeitlose in der unabdingbaren Gegenwart. Man kann in diesem Band tatsächlich bei der Entstehung von Hankes Schreibformen zusehen.
Helmut Böttiger über Peter Hanke, Die Zeit und die Räume, Notizbuch, 24. April bis 26. August 1978. Herausgegeben von Ulrich von Bülow, Bernhard Fetz und Katharina Pektor. Surkamp Verlag, 311 Seiten, 34 Euro.
Hallo, ich bin Roland Krüger, Redakteur im Kinderfunk Kakadu von Deutschlandfunk Kultur, und ich verschenke das Buch »Ein Sommer in Niendorf« von Heinz Strunk. Eine skurrile Sommergeschichte mit turbulenten Wendungen in einem eigentlich geruhsamen Ort an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste. Der Held des Romans, der Jurist und Möchtegern Schriftsteller mit Namen Roth, will ein Buch schreiben. Kein Roman, eher eine Abrechnung mit seinem verstorbenen Vater. Roth hat viele, viele Tonbänder dabei, auf denen der Vater aus seinem Leben erzählt. Doch diese Tonbänder langweilen Roth noch mehr als der Ausflug ins Kleinbürgertum des Ostseebades. Und so gerät er immer tiefer in den Niendorfer Alltag hinein. Und der hat es in sich. Da ist Herr Breda, der Verwalter der Ferienwohnung, der sich schnell auch als Strandkorbvermieter und als Betreiber des Schnapsladens am Ort entpuppt. Und Bredas Freundin, Karikatur einer Traumfrau, des Weiteren Herr und Frau Klippstein, für die Niendorf seit Ewigkeiten der Höhepunkt jeden Sommers ist. Das Buch hat mich im ablaufenden Jahr sehr berührt. Vielleicht, weil ich unweit von Niendorf aufgewachsen und zur Schule gegangen bin, vielleicht, weil der Ort ganz einfach sehr treffend geschildert ist, aber ganz bestimmt, weil Heinz Strunk ein kleines, sicherlich unbedeutendes Ostseebad mit einer eigenen Rolle im Roman beschenkt. Ja, es stimmt. In Niendorf wird wohl niemals Weltgeschichte geschrieben. Der Ort ist auch in der Hochsaison betulich. Umso mehr fällt dort Absonderliches auf, haben die Macken und Marotten der Figuren ein echtes Eigenleben und umso leichter stößt man als Leser auf die wahren Sorgen der Helden hinter wortkarger norddeutscher Mentalität. Roth taucht nicht erst am Ende des Buchs in eine Welt ein, von der er vorher keinen blassen Schimmer hatte, und als Leser geht man da unweigerlich und sogar sehr gerne mit. Ich schenke Heinz Strunks »Einen Sommer in Niendorf« meinem Schulfreund Rudi. Wir waren vor Jahren im Winter mit unseren Familien in Niendorf spazieren und ich weiß, dass er, wie ich, an den gleichen tragikomischen Stellen im Buch wird schmunzeln müssen.
Roland Krüger empfiehlt in unserem Adventskalender Heinz Strunk »Ein Sommer in Niendorf«, Rowohlt, 240 Seiten, 22 Euro. Der Zauberberg von Thomas Mann hat 1008 Seiten. Weiße Nächte von Fjodor Dostojewski hat 500 Seiten. Tolle Bücher, keine Frage, aber sie sind auch ganz schön dick. Die Schauspielerin und Verlegerin Maike Rötzer hat sich in ihrem Erzählbuch Verlag daran gemacht, diese Romane und viele weitere Texte der Weltliteratur frei nachzuerzählen. Als sie bei mir im Studio war, habe ich sie gebeten, zu erklären, wie dieses Projekt entstanden ist.
Das Programm speist sich eigentlich aus meinen für mich so benannten Brandbüchern, weil mir nachts die Wohnung abgebrannt war. Also meine ganze Bibliothek, all meine Bücher. Und ich habe letztendlich, das ist vor etlichen Jahren geschehen, aber ich habe letztendlich nie wieder eine eigene Bibliothek aufgebaut und hatte innerlich immer das Ziel zu sagen, ich möchte die Bücher eigentlich so gut kennen wie im Film Fahrenheit 405, dass ich sie inwendig trage, also eine innere Bibliothek anlegen. Und ich hatte mir dann überlegt, was waren denn die wichtigsten Bücher? Welche würde ich denn wieder kaufen? Welche bräuchte ich denn um mich? Und habe dann immer so Kladden angelegt, um mir zu überlegen. Ich wusste, Virginia Woolf zum Leuchtturm war ein ganz wichtiges Buch für mich, wusste aber letztendlich gar nicht mehr, was wirklich darin stand und warum das so wichtig gewesen war. Und habe mir dann Kladden angelegt, um mir aufzuschreiben, was stand denn drin, was waren nochmal die Figuren. Und da war eigentlich sehr wenig. Ich hatte ein ganz konkretes Gefühl zu diesem Text, aber wusste nicht mehr, wie die Geschichte war. Und das habe ich mir jetzt eigentlich vorgeknöpft, um sie zu verinnerlichen. Habe sie also mehrfach gelesen und dann in eine erzählte Form gebracht. Also diese Bücher nicht vorzulesen, sondern einfach den Stoff aufzugreifen, für den ich mich so begeistert hatte, um sie dann zu erzählen und den Stoff weiterzugeben.
Sie sagen, dass To the Lighthouse ein ganz wichtiges Buch für Sie gewesen ist. Hören wir mal einen Ausschnitt aus dieser Produktion.
Ah ja, gerne. Zum Leuchtturm will James. Der kleinste der 8 Geschwister dieser großen Familie Ramsay, das ist sein Traum, seine große Sehnsucht. Die Familie Ramsay verbringt jeden Sommer in ihrem Ferienhaus auf einer schottischen Insel, so wie Virginia Woolf, als sie noch Kind war und Stevens hieß, jedes Jahr mit ihrer ebenfalls großen, nicht reichen, aber wohlhabenden Familie in einen Ort namens St. Ives ans Meer fuhr. St. Ives, das hatte ihr Vater damals gemietet, wie er sagte, am äußersten Fußnagel der Welt. Und in diesem Sommer, dem ersten, der in dieser Erzählung oder dem Roman oder der Elegie, Virginia Woolf wusste selbst nicht, wie sie den Text, den sie da auch für sie selbst so überraschend schnell geschrieben hatte. Sie war sonst eine sehr langsame Schreiberin. Sie wusste nicht, wie sie diesen Text überhaupt nennen sollte. In diesem Sommer hat Mrs. Ramsay 6 Gäste eingeladen.
Wie ist es denn weitergegangen? Sie haben gesagt, Sie haben begonnen mit Kladden. Wie kam es dann von den Kladden zur fertigen Produktion?
Also ich habe die schon seit Jahren und habe dann gedacht, jetzt bringe ich es mal einfach in die Welt und habe dann mir Manuskripte geschrieben. Denn ich habe einen ganz fantastischen Toningenieur, der sagte, wir probieren das mal, dass du es einfach wirklich frei erzählst und diese Geschichte aus der Erinnerung erzählst. Aber da kommt man ja vom Hundertsten ins Tausendste, wie es dann beim Erzählen so ist. Und es war im Grunde genommen unschneidbar, so dass wir uns dann entschieden haben, ich mache doch Manuskripte. Also im Grunde genommen Nacherzählungen, Zusammenfassungen, gespickt mit so ein bisschen Entstehungsgeschichte des jeweiligen Werkes. Und das spreche ich dann im Studio ein. Im Studio selbst haben wir dann auch gemerkt, dass er sich dann oft nochmal verändert, weil der Sprachgestus ein ganz anderer ist, als wenn ich ein Buch vorlese.
Es gibt ein Projekt, das mich so ein wenig
erinnert hat oder an das ich denken musste bei Ihrem Projekt. Und zwar ist das Blinkist, Wissenschaftsliteratur in 15 Minuten zusammengefasst. Und ein Sachbuch in 15 Minuten zusammenzufassen ist ja nicht einfach, aber machbar, weil es zumindest eine Grundidee gibt, auf die das Buch heruntergebrochen werden kann. Bei Literatur ist das ja schwieriger. Was waren denn die Herausforderungen bei Ihrer Arbeit?
Ja, bei dem Blinkist, da wurde ich schon öfter darauf angesprochen. Das ist ja eine ganz, sagen wir mal, trockene, faktische Art, diesen Plot zusammenzufassen. Also wenn man es überträgt auf Belletristik, der Plot und die Handlung, das, was erzählt würde. Aber für mich war die Herausforderung, dass ich diese Dinge ja sinnlich erzählen möchte, szenisch, theatral, sodass ich dann die Hörerin, der Hörer wirklich vorstellen kann, wo wir sind, vorstellen kann, wie die Menschen aussehen, wie sie sich fühlen, wie das Wetter ist, wie es riecht, um einfach die Vorstellungskraft, die eine große Kraft ist, ja, zu wecken und nicht nur die faktischen Informationen zu geben. Denn ich komme vom Theater, ich habe Schauspiel gelernt und das liegt mir sehr viel mehr am Herzen. Das heißt, die Herausforderung bestand darin, es eigentlich wie einen Film zu erzählen. Dass ich sage, jetzt sind wir hier, jetzt kommt die Person, taucht auf, jetzt gehen wir darüber. Und ich kann da natürlich auch immer wie so eine Art Lupe, so ein Zoom nehmen auf eine bestimmte Situation und dann wieder drei Kapitel einfach ganz flott erzählen und sagen, jetzt war es so und so und so und so und so und jetzt fangen wir wieder hier an.
In diesem Herbst ist unter anderem das Aus für den Palando Verlag bekannt geworden. Da hat Christian Brückner, eine der profiliertesten deutschen Hörbuchstimmen, seit über 20 Jahren literarische Hörbücher produziert. Und letzte Woche gab es dann die Pressemitteilung, dass der einzige Hörbuchladen in Berlin, Audiamo, schließen muss. Das sind ja schwierige Zeiten, in denen Sie dieses Unterfangen starten. Was möchten Sie anders machen hinsichtlich Vertrieb und Finanzierung? Sie haben ja beispielsweise keine CDs, sondern nur den Online-Audio-Vertrieb.
Ja, das ist eher eine persönliche Entscheidung. Ich habe gar nicht so sehr auf den Markt geschaut, weil ich mich da wirklich nicht auskenne. Ich wollte einfach dieses Projekt machen. Also ich finanziere es komplett privat, nehme jeden Job an, den ich bekomme und reiche das Geld im Grunde momentan immer nur durch. Bei dem Vertrieb dachte ich, ich höre selber kaum mehr CDs. Ich verschenke sie gerne, aber ich dachte, alle, die ich kenne, die viel Hörbücher hören, hören eigentlich über ihr Handy, hören online. Und deshalb kam es zu der Idee, einfach das online auf der Webseite zu präsentieren, wo es heruntergeladen werden kann. Und aber auch, weil ich ja 12 Jahre jetzt bei Mattes und Seitz als Lektorin gearbeitet habe und halt viel Erfahrung habe mit Buchhandel und den Büchern, habe ich gedacht, es ist doch Literatur, es gehört doch in den Buchhandel. Und habe deswegen gedacht, ich mache kleine Geschenkkarten, weil man einen Download nicht verschenken kann, sodass ich jetzt Iphigenia auf Tauris bei einer Geschenkkarte mit einem Downloadcode in die Buchhandlungen bringen möchte. Und die Vertreter machen auch mit, die bringen das in die Buchhandlungen. Und ich hoffe, dass sich da viele finden werden, die es auch dann hinstellen.
Sie haben jetzt die ersten 6 Produktionen fertiggebracht, die unterschiedlichsten Epochen, die unterschiedlichsten Werke. Was hat Ihnen bei der Produktion dieser ersten 6 Projekte am meisten Freude bereitet?
Ach, eigentlich diesen Stoff zu erfassen und dann zu erzählen. Also es war eine unheimliche Herausforderung. Ich mache ja erzählte Bücher und Erzählstücke, weil ich dachte, die Stücke, die laufen dann gerade nicht im Theater, man liest sie kaum. Also erzähle ich doch einfach, weil die Stoffe so toll sind, bringe ich es doch wieder zurück in diese Erzählung. Als wenn mich jemand fragte, ach, Penthesilea, worum geht's? Ach, ich erzähl's dir mal. Da haben eigentlich alle Produktionen, gerade weil sie so verschiedene Stoffe sind, sehr viel Freude gemacht. Also ich wollte das Programm jetzt auch weiten im nächsten und Bücher und Stoffe, Stücke gemeinsam erzählen, auch Kolleginnen ansprechen und fragen, was war dein liebstes Stück? Bitte erzähl's doch und komm zu mir in den Verlag. Und jetzt ein Projekt ist, dass ich mit Anna Schutt, die hat zugesagt, eines zusammen erzählen möchte. Weil ich auch interessant finde, dass man vielleicht ein Buch oder sicherlich ein Buch ganz anders liest. Und haben uns überlegt, dass wir uns das gegenseitig erzählen werden und dann aber auch einhaken können und sagen, ach so, das finde ich eigentlich ganz gut, dass die da um die Ecke kommt, während die andere sagt, nein, fand ich nicht. Wir probieren das noch aus. Aber das ist das Konzept für die Zukunft.
Maike Ritzer, herzlichen Dank, dass Sie heute hier gewesen sind. Vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Die Produktionen sind auf Online-Portalen wie Spotify, BookBeat, Apple Books und Deezer abrufbar. Der Download ist möglich über die Homepage des Erzählbuchverlags. Dort können auch die Geschenkkarten bestellt werden. Im Studio des Büchermarkts war Nora Karches.